Crazy Sexy Wechseljahre, der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Unser Thema ist heute Stoffwechsel in den Wechseljahren, was uns am Abnehmen hindert und wie wir es endlich wirklich schaffen können. Mein heutiger Gesprächspartner ist Frau Dr. Kerstin Kempf. Sie hat an der Technischen Uni in Kaiserslautern Biologie studiert und am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg promoviert. Und seit mehr als 15 Jahren mittlerweile schon leitet sie im Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrum in Düsseldorf das klinische Studienzentrum und koordiniert die wissenschaftlichen Projekte. Forschungsschwerpunkt, und deshalb ist Frau Dr. Kempf die absolut passende Gesprächspartnerin für heute, ist die Lebensstiländerung bei Personen mit Typ-2-Diabetes und erhöhtem Diabetesrisiko. Welche Bücher sie geschrieben hat und was sie sonst noch so macht, da kommen wir gleich im Gespräch noch drauf. Ich freue mich erstmal, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Kempf.
Ja, hallo. Ich freue mich auch.
Frau Dr. Kempf, lassen Sie uns gleich einsteigen, direkt mitten reingehen in das große Thema Stoffwechsel. Was heißt denn Stoffwechsel überhaupt?
Ja, also der Stoffwechsel, auch Metabolismus genannt, ist im Prinzip jegliche biochemische Umwandlung von Stoffen im Körper von allen Lebewesen. Und die Stoffwechselprozesse, das sind die Grundlage von allen lebenswichtigen Körperfunktionen. Das heißt, man braucht sie, um Energie zu gewinnen, um Strukturen im Körper zu regenerieren und auch um Wachstum zu erreichen.
Und wenn wir jetzt über uns Frauen in den Wechseljahren reden, es ändert sich ja so viel und es ändern sich eben nicht nur die Hormonzusammensetzungen, sondern es ändert sich auch etwas in Sachen Stoffwechsel. Was ist das und was heißt das für uns? Warum ist da jetzt irgendwas anders als vorher?
Das Hauptsächliche, was sich im Körper der Frau in den Wechseljahren ändert, ist, dass die Östrogene, die vorher produziert wurden, um eben die Fortpflanzung aufrechterhalten zu können, in den Wechseljahren abnehmen. Und das Östrogen hat eine ganze Reihe von Funktionen im Körper und reguliert zum Beispiel auch Teile vom Energiestoffwechsel und auch Hormone wie Insulin stehen damit in Zusammenhang. Das heißt, wenn der Östrogenspiegel sinkt, kommt es neben den typischen Wechseljahrsbeschwerden wie Hitzewallungen oder Unruhegefühl, auch depressive Verstimmungen, Haarausfall, häufig zu Gewichtszunahmen. Das steht insofern im Zusammenhang, weil Östrogen, jetzt steigen wir schon relativ schnell in die Biochemie ein, Enzyme reguliert, wie zum Beispiel das Insulin-Degrading-Enzym. Und das IDE, so wird es kurz genannt, ist dazu da, Insulin wieder abzubauen. Und Insulin, das ist natürlich das bekannte Hormon, was beim Typ-2-Diabetes oder beim Diabetes allgemein eine Rolle spielt. Das ist aber auch für den Fettstoffwechsel wichtig, weil solange Insulin im Blut vorhanden ist, sagt es dem Körper, wir haben genug kurzfristig verfügbaren Zucker im Blut, weil wenn Kohlenhydrate aufgenommen werden und Zucker im Blut vorhanden ist, wird das Insulin ausgeschüttet und gibt dann dadurch das Signal, dass Fett nicht abgebaut werden muss. Und dieses Insulin-Degrading-Enzym ist eben dazu da, das Insulin abzubauen. Und wenn das Östrogen fehlt, wird dieses Enzym nicht mehr so gut gebildet. Und deswegen bleibt das Insulin länger im Körper bestehen und verhindert dann eben, dass Fettreserven abgebaut werden, beziehungsweise führt dazu, dass Fettreserven aufgebaut werden.
Also es ist sozusagen ein Kommunikationsleck.
Wenn man das so darstellen will, könnte man das so sagen, weil sich dann eben die Signalübertragung ändert.
Das heißt, wir steigen jetzt tatsächlich ins Thema Insulin dann damit auch ein, ins Thema Blutzuckerspiegel. Insulin ist der Blutzuckerspiegel und das ist das, was auch allgemein so bekannt ist als, das geht immer mal gerne auf und ab und wir müssen gucken, dass es nicht so schnell wieder abfällt und dass wir das irgendwie weiter oben halten. Wenn das jetzt alles schwieriger ist, dadurch, dass eben diese Informationen nicht mehr so weitergegeben werden, was heißt das denn für uns? Was müssen wir denn jetzt beachten? Was müssen wir denn jetzt anders machen als vorher? Müssen wir uns jetzt anders ernähren?
Also vielleicht nochmal so ganz grundsätzliche Sachen, damit die Zuhörer auch den Zusammenhang zwischen Kohlenhydraten und Blutzucker und Insulin auch gut verstehen. Also jedes Mal, wenn wir mit der Nahrung Kohlenhydrate zu uns nehmen, werden die im Körper gespalten in einzelne Zuckermoleküle. Das beginnt schon durch Enzyme im Speichel. Die spalten zum Beispiel, wenn ich eine Scheibe Brot esse, schon im Mund die Stärke aus dem Mehl in einzelne Glukosemoleküle. Und diese werden dann im Laufe der Verdauung in das Blut aufgenommen. Dann spricht man von ansteigenden Blutzuckerspiegeln. Das ist auch das, was Personen mit Diabetes immer messen. Die pieken sich in den Finger oder tragen einen Sensor, der die Blutglucose vermisst. Und immer wenn ein solches Signal kommt, also steigende Blutzuckerspiegel, wird aus der Bauchspeicheldrüse, aus dem Pankreas, Insulin ausgeschüttet. Insulin ist quasi ein Schlüssel, der an die Zellen rangeht und diese aufschließt, so dass die Glucose in die Zellen hinein kann, um dort eben für Energie zu sorgen, für in der Muskelzelle, zum Beispiel, wenn man laufen will. Ist es jetzt aber so, dass man ständig oder sehr häufig Kohlenhydrate zu sich nimmt, auch in großen Mengen, dann sind die Zellen irgendwann quasi gesättigt und sagen, wir brauchen jetzt keine weitere Glucose in der Zelle, weil die kann dort tatsächlich auch Schäden verursachen. Dadurch ist es dann so, dass es zu einer sogenannten Insulinresistenz kommt. Das heißt, es ist ein erhöhter Blutzuckerspiegel im Blut vorhanden, es ist Insulin vorhanden, aber die Zelle reagiert auf dieses Insulin nicht mehr, weil keine weitere Glucose in die Zelle hinein soll. Das heißt, das Insulin kann seine Wirkung nicht mehr ausüben. Das ist eben die Insulinresistenz und der Zucker verbleibt im Blut, wodurch dann die Spiegel im Blut hoch bleiben oder weiter ansteigen. Das Insulin, das hatte ich ja eben schon kurz erklärt, hat nicht nur die Aufgabe, den Zucker in die Zellen einzuschleusen. Gleichzeitig gibt es eben auch eine Rückkopplung, dass die Fettreserven, die man sich in früheren Zeiten, also ich spreche jetzt von Steinzeit oder ähnlichem, die man sich da mühsam aufgebaut hat, dass die jetzt nicht abgebaut werden, weil ja kurzfristig verfügbare Energie über die Glucose vorhanden ist. Und deswegen ist das Insulin immer ein Signal, nicht abzunehmen, sondern eher Fettreserven aufzubauen. In den Wechseljahren ist es dann fatal, weil der Körper sich umstellt und weil es dann noch schwieriger ist, das vorhandene Insulin wieder auf niedrige Spiegel zurückzuführen. Durch die fehlende Wirkung des Östrogens wird das Insulin-Degrading-Enzym, also das insulinabbauende Enzym, weniger gebildet. Insulin kann nicht mehr so gut abgebaut werden, ist also immer da, hat immer die Wirkung, Fett bewahren und nicht abbauen, so dass man dann einfach viel stärker zunimmt, als man es vorher getan hätte. Mhm.
Das heißt, dass wir auf jeden Fall, wie auch immer, Kohlenhydrate reduzieren müssen, wenn wir nicht zunehmen wollen und vor allem auch, wenn wir gesund bleiben wollen. Ich meine, das ist ja so, finde ich, immer der noch wichtigere Grund als das Thema abnehmen oder nicht abnehmen.
Hm. Ja, also das empfehlen wir auch unseren Patienten oder den Personen, die zu uns in Gesundheitsschulungen kommen. Wir sind nicht dazu da, um kosmetische Probleme zu lösen, also hier noch ein Fettpölsterchen wegzuschmelzen oder da, sondern wirklich, um die Gesundheit zu erhalten. Dazu ist es aber, wie Sie gesagt haben, schon essentiell, dass man auf die Ernährung achtet und Kohlenhydrate reduzieren oder weglassen ist hier ein sehr guter Schritt, um das Gewicht besser in den Griff zu kriegen.
Mhm. Wenn ich mir jetzt das eigene Gewicht mal so anschaue, jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt zugenommen habe oder nicht, ob es vielleicht so geblieben ist, ob ich vielleicht hatte ich auch vorher schon so das eine oder andere Kilo mehr. Was ist so für Sie, die Sie sich wirklich wissenschaftlich damit beschäftigen und speziell zu Typ-2-Diabetes auch forschen, was ist für Sie so ausschlaggebender Maß oder andersrum, wie kann ich anfangen? Gucke ich mir den BMI an oder ist der inzwischen überholt oder ist der BMI schon so eine ganz gute Ausgangslage, wo man mal mit anfangen kann, sich selbst zu analysieren?
Also der BMI ist zum Einstieg mit Sicherheit gut geeignet, einfach weil er auch so leicht zu berechnen ist. wenn man sich auf die Waage stellt, man weiß ja ungefähr, wo man mit seinem Gewicht hin möchte. Und der BMI berechnet sich so, dass man eben das Körpergewicht teilt durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat. Also es kommt dann eine Einheit Kilogramm pro Quadratmeter heraus und Normalgewicht ist zwischen 18 und 25 Kilogramm pro Quadratmeter. Über 25 spricht man dann von Übergewicht und über 30 geht's Richtung Adipositas, Richtung Fettleibigkeit. Da gibt's auch noch verschiedene Abstufungen, aber da möchten wir ja eigentlich gar nicht landen.
Man muss das auch gar nicht selbst rechnen. Es gibt auch Rechner im Internet heutzutage. Genau. Man kann das einfach mal eingeben. Und ich habe das heute früh tatsächlich auch gemacht, um mal zu gucken, wo ich dann so eigentlich stehe. Bei mir kam ein BMI von 23,1 raus.
Wunderbar.
Ich weiß nicht, ob da das Alter noch mit einberechnet wurde. Das war jetzt ein Rechner der TK, Techniker Krankenkasse. Da musste man das Alter mit eingeben. Und was mir da jetzt aufgefallen ist im Vergleich zu dem, was Sie gesagt haben, vielleicht ist das aufs Alter bezogen, ist das normal zwischen 22 und 28 ist, was mich ein bisschen erschreckt hat, muss ich gestehen. Ich fand das sehr hoch.
Tatsächlich hat man das in den letzten Jahren angeglichen und hat gesagt, man nimmt auch das Alter noch mit hinzu und lässt dann mit steigendem Alter auch höhere BMI-Werte als normal gelten. Das, was ich gesagt habe, waren die ursprünglichen Werte, die auch in der Wissenschaft oft noch so als typische Grenzwerte verwendet werden.
Wenn wir uns das nochmal anschauen, wo wäre da so ein Wert, wo Sie sagen würden, da ist schon mal der Punkt, da sollte man vielleicht auch mal beim Arzt abchecken lassen, wie das so um Typ-2-Diabetes steht, ob da eine Gefahr besteht?
Also man kann es natürlich vom BMI abhängig machen, aber grundsätzlich steht ja jedem Erwachsenen über 35 der Check-up 35 zu, den man, ich glaube, im 2- oder jetzt 3-Jahres-Abstand beim Hausarzt durchführen lassen kann. Und da werden die typischen Risikofaktoren für das metabolische Syndrom, und das beinhaltet solche Faktoren wie erhöhten Bauchumfang oder erhöhten Blutzuckerspiegel, erhöhte Fettstoffwechsel, also erhöhte Fette im Blut oder erhöhten Blutdruck. Das wird da alles abgeklopft und dann sieht man relativ schnell, wo ein Problem in Zukunft entstehen könnte. Das heißt, ich würde es jetzt nicht nur vom BMI abhängig machen. Es gibt auch noch weitere Faktoren, die man nicht auf Anhieb sieht, wo man aber dann doch, wenn man jetzt zum Beispiel erhöhte Blutzuckerspiegel hat, wo man frühzeitig einsteigen sollte, um die wieder in den Griff zu kriegen. Und das ist über Lebensstiländerung wirklich sehr gut möglich.
Mhm. Dann lassen Sie uns doch da mal einsteigen in die Lebensstiländerung. Ernährung haben wir angesprochen, ist ja ein großer Bereich. Ernährung, Bewegung, Entspannung sind ja immer so die drei großen Säulen, die genannt werden, wenn es darum geht, wirklich, dass ich etwas für mich tue, dass ich schaue, dass ich wirklich gesünder und fitter und stabiler einfach auch wäre, was in den Wechseljahren extrem wichtig ist. Wenn wir uns die Ernährung anschauen, wie groß ist der Anteil so in Ihren Augen? Was macht das aus? Ernährung, Bewegung, also so Verhältnis, Sport, Ernährung, ne? So manche sagen ja, du musst dich nur vernünftig ernähren und dann wird das schon alles. Bewegung ist gar nicht so entscheidend. Andere sagen wieder, nee, Bewegung, ohne Bewegung geht gar nichts. Wie sehen Sie das?
Es ist immer die Frage, was das Ziel ist. Wenn ich jetzt abnehmen möchte, dann wäre mein Fokus absolut auf der Ernährung. Wenn ich mein Gewicht halten möchte, dann ist die Bewegung wichtig. Hier ist es viel einfacher, über die Ernährung gegenzusteuern und nicht so, wie ich vorhin geschildert habe, diese vielen kohlenhydratreichen Mahlzeiten über den Tag hinweg verteilt zu sich zu nehmen, sondern auf alternative Nahrungsmittel umzusteigen. Und das heißt jetzt nicht hungern und sich nur noch von 3 Salatblättern am Tag ernähren, sondern einfach die Kohlenhydrate durch Proteine oder wertvolle Fette ersetzen. Früher war immer so der Gedanke, weil Fett die höchste Kaloriendichte hat, sollte man Fett vermeiden. Und es war eigentlich jahrelang oder jahrzehntelang der Trend, sich Low-Fat zu ernähren. Und davon ist man jetzt durch wissenschaftliche Studien wirklich weggekommen. Man weiß jetzt, dass, gerade noch wenn es die wertvollen Fettsäuren sind, wirklich gesundheitsförderlich ist. Und da gab es Studien dazu, die gezeigt haben, dass Personen, die sich zum Beispiel mit Olivenöl angereicherter Kost ernährt haben oder die viele Nüsse zu sich genommen haben, tatsächlich weniger Diabetes entwickelt hatten und auch weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle.
Und wenn wir da jetzt noch die Nährstoffversorgung mit hineinbringen, weil das ist ja auch was, was so mit den Wechseljahren ganz automatisch schwieriger wird, geht das über die normale Ernährung noch oder sagen Sie, da zeigen die Studienergebnisse schon, dass wir da schauen müssen, dass wir das noch ergänzen?
Also wir hatten ja vorhin schon über Östrogene gesprochen und ihre Wirkung im Körper. Die haben natürlich nicht nur mit der Fettregulation zu tun, sondern die sind zum Beispiel auch ganz wichtig für den Knochenerhalt. Das Östrogen bewirkt, dass die Zellen, die den Knochen aufbauen, gefördert werden und die Zellen, die den Knochen abbauen, gehemmt werden. Fällt das Östrogen jetzt weg, kann es da zu einem Ungleichgewicht kommen und deswegen leiden Frauen in höherem Alter oft unter Osteoporose. Mhm. Für den Knochen ist aber genauso wichtig, dass man genug Calcium, Magnesium, Kalium, also diese Mineralien zu sich nimmt. Und das ist, je nachdem, wie man sich ernährt, tatsächlich schwierig, das in ausreichender Menge zu sich zu nehmen. Beziehungsweise man muss sehr akribisch darauf achten, dass man dann alle Nahrungsbestandteile so kombiniert, dass man dann mit genügend Mineralien versorgt ist. Da kann es manchmal helfen, auf Zusatzprodukte oder Nahrungsergänzungsmittel zuzugreifen, die dann das Leben einfach auch ein bisschen leichter machen. Und die Nährstoffversorgung ist das eine, was auch eine große Rolle spielt, ist, wie gut kann ich das Ganze in meinen Alltag integrieren? Und dann kann es leichter sein, Mahlzeiten auch mal durch einen Shake zu ersetzen. Und da gibt es Produkte, die auch wirklich dann für die Nährstoffzufuhr alles beinhalten, was man für diese Mahlzeit so benötigt.
Genau, die Shakes, die sind ja, man hat ja den Eindruck, das ist auch so ein Trend. Also sind ja schon in aller Munde und man sieht sie überall. Wenn man sich für einen Shake entscheidet und sagt, okay, ich will das mal ausprobieren. Sie haben jetzt gesagt, eine Mahlzeit durch einen Shake zu ersetzen. Worauf muss man denn da achten? Weil da gibt's ja, also es gibt ja irgendwie ziemlich viele. Und da steht man ja dann genauso wieder vor wie vor dem Regal im Supermarkt und sagt, oh Gott, was nehme ich denn da jetzt? Wenn wir jetzt so von uns Frauen so zwischen 40 und 60, sag ich mal, ausgehen, was wäre Ihre Empfehlung? Was ist da am wichtigsten?
Das ist das Gleiche, wie wenn man sich Kohlenhydrat reduziert ernähren möchte. Man muss auch bei den Shakes die Packung umdrehen und draufschauen. Und unsere Empfehlung ist es, dass der Shake proteinreich sein sollte, damit man in der Phase, in der man Gewicht reduziert, keine Muskelmasse abbaut, sondern hier genug Protein zu sich nimmt, dass die Muskeln erhalten bleiben und dass er niedrig glykämisch ist. Das heißt, auch der Kohlenhydratanteil wieder relativ gering sein sollte. Und niedrig glykämisch heißt, dass auch die Wirkung für den Blutzuckeranstieg eben gering ist. Und wenn man darauf achtet, proteinreich, niedrig glykämisch, dann haben wir in unseren Studien nachgewiesen, dass dadurch die Insulinausschüttung auch wirklich minimal ausfällt, so dass man davon ausgehen kann, dass man trotz einer Shake-Mahlzeit in die Fettverbrennung kommt und dadurch Gewicht reduzieren kann.
Wann gibt es Indikatoren, wo Sie sagen, ab da lohnt es sich, das ruhig mal auszuprobieren und eine Mahlzeit zu ersetzen? Oder ist es, sagen Sie, das kann wirklich jede Frau für sich entscheiden? Und wenn sie das Gefühl hat, irgendwie sie hätte da gern so ein paar Kilo weg oder der Ring am Bauch, der ja meistens in den Wechseljahren dann mehr oder weniger entsteht, ist jetzt zu groß, jetzt möchte ich das mal angehen. Gibt es so aus wissenschaftlicher Sicht, aus Ihrer Sicht, aus medizinischer Sicht auch so einen Indikator dafür?
Also ich hatte ja vorhin über diese BMI-Grenzen gesprochen, 25. Das ist der Wissenschaft ja jetzt nicht einfach so eingefallen, sondern es gab natürlich große Studien dazu. Und man hat überprüft, mit welchem BMI das Leben am längsten ist. Und hat eben festgestellt, in dieser Spanne zwischen 18 und 25 Kilogramm pro Quadratmeter ist die Lebensdauer am höchsten und hat deswegen diese Grenzen gesetzt. Also das war wirklich so eine U-förmige Kurve. Ist man untergewichtig, ist das Risiko zu sterben erhöht und ist man übergewichtig bzw. adipös, ist das Risiko ebenfalls erhöht. Der niedrigste Bereich war eben zwischen 18 und 25 und deswegen aus wissenschaftlicher und medizinischer Sicht geht die Empfehlung klar dahin, um das geringste Sterberisiko zu haben, sollte der BMI in diesem Bereich liegen.
Also wenn ich mir jetzt meinen eigenen angucke mit 23, ich weiß, dass ich vor, ich weiß es nicht, 15 Jahren, 10 Jahren irgendwo bei 19 oder 20 lag. Ja, also da hat sich schon was getan. Trotzdem bin ich jetzt noch in der Spanne mit der, was mich natürlich sehr freut, höchsten Lebenserwartung und fühle mich jetzt auch nicht schlecht, aber ich merke natürlich schon, dass da ein paar Kilos mehr drauf sind und die Hosen zwicken. Würden Sie mir das trotzdem empfehlen, wenn ich sage, ich fühle mich da einfach nicht wohl mit und ich habe das den Eindruck, dass es mir gut tun könnte, da vielleicht nochmal wieder 3-4 Kilos loszuwerden?
Also dann ist es nicht die rein medizinische Empfehlung, sondern einfach die Empfehlung zum Wohlfühlen, was aber auch natürlich für die Gesundheit ein immens großer Faktor ist. Dann kann es natürlich helfen, auch hier mit Strategien ranzugehen, um das Gewicht zu reduzieren. Letztendlich, wenn Sie aber auch merken, über die Jahre, so jedes Jahr ist es ein Kilo mehr, dann ist es natürlich auch gut, noch frühzeitig hier einzusteigen und zu sagen, ich baue zum Beispiel einmal im Jahr eine Phase ein, in der ich mein Gewicht wieder reduziere, so dass ich wieder auf dem gleichen Ausgangsgewicht wie im letzten Jahr bin, damit man eben diesen kontinuierlichen Anstieg, den man doch oft im Leben so beobachtet, dass man den eben schon frühzeitig ausbremst.
Mhm. Und da ist ja der Jahresanfang, wo wir jetzt hier diese Folge aufnehmen und ausspielen, immer ganz gut geeignet, um das sich vielleicht mal anzuschauen. Wie ist das bei solchen Shakes mit dem berühmten Jojo-Effekt?
Also der Jahresanfang ist tatsächlich immer ganz gut, weil dann die guten Vorsätze zu Silvester gefasst werden, was man im neuen Jahr alles anders machen möchte. Und diese Grundmotivation, die ist also sehr gut geeignet, um so etwas zu starten. Und das haben wir jetzt nicht nur wir mit unseren Studien so gesehen, sondern auch wenn man sich zum Beispiel die Fastenzeiten, die ja in verschiedenen Kulturen und Religionen so fest in den Kalender eingebaut sind, wenn man sich die anschaut, dann finden ja tatsächlich alle im Frühjahr statt. Und von daher ist man da eigentlich in guter Gesellschaft und kann loslegen. Die Frage jetzt zum Jojo-Effekt, das ist natürlich auch ein Punkt, den wir in unseren Studien untersucht haben, weil das von ganz entscheidender Bedeutung ist. Wir wollen ja nicht nur eine kurzfristige Gewichtsreduktion erreichen, sondern langfristig die Situation eben verbessern. Und da haben wir gesehen, dass im Prinzip diese Lebensstiländerungen, die wir entwickelt haben, wo die Shakes eine Rolle spielen, dass die dazu geeignet ist, um das Gewicht auch langfristig in den Griff zu kriegen, so dass diese Jojo-Effekte nicht so ausgeprägt stattfinden beziehungsweise gar nicht stattfinden.
Aber wichtig ist wahrscheinlich schon, dass wenn ich so eine Kur, sage ich jetzt mal, einfach über einen bestimmten Zeitraum gemacht habe, wo ich eine oder vielleicht sogar zwei Mahlzeiten ersetze durch einen vollwertigen Shake, dass ich danach nicht wieder zurückverfalle in den Tag, den Sie vorhin beschrieben haben.
Natürlich, also Lebensstiländerung bedeutet, dass der Lebensstil geändert wird. Im Idealfall dauerhaft.
Oh wow. Das heißt, diese Shakes jetzt für alle, die sich noch nie damit beschäftigt haben, sind nicht nur so ein Modetrend für mal eben so ein schnelles Abnehmen oder so, sondern sind wirklich etwas, was auch eingesetzt wird, um wirklich aus gesundheitlichen Gründen Übergewicht zu reduzieren.
Also ich muss ja sagen, als wir angefangen haben, Lebensstiländerung zu untersuchen und da verschiedene Komponenten analysiert haben, waren die Shakes noch sehr schlecht angesehen in der Wissenschaft, weil man gesagt hat, das kann ja keine dauerhafte Ernährung sein, sich von Shakes zu ernähren. Tatsächlich hat sich dann aber in großen Studien gezeigt, dass durch Shakes Personen mit Diabetes es gelingt, ihren Diabetes in Remission zu bringen. Also Remission bedeutet, die erhöhten Blutzuckerspiegel gehen wieder auf Normalmaß zurück. Der HbA1c sinkt wieder unter 6,5%. Dieses Phänomen hat man zum ersten Mal beobachtet nach bariatrischer OP, also nach chirurgischen Eingriffen. Da war man bei den Diabetespatienten ganz erstaunt, dass auf einmal der Diabetes quasi weg war und hat dann lange Zeit versucht, mit Medikamenten diesen Effekt nachzubauen, was aber im Prinzip nicht gelungen ist. Aber in Studien, in denen die Shakes eingesetzt wurden, da ist es gelungen und dazu gibt es große Studien aus England, aber auch in unseren Untersuchungen konnten wir zeigen, dass die Personen, die konsequent die Shakes einsetzen, über eine gewisse Zeit ihren Diabetes, wenn er in einer Vorstufe ist zum Beispiel, auf Normalniveau zurückbringen können, ihre Blutzuckerwerte, oder auch einen bekannten Diabetes, der diagnostiziert wurde, wieder in Remission zu bringen. Und das sind also noch relativ neue Entwicklungen, aber da wir das in verschiedenen Studien jetzt international über mehrere Jahre nachweisen konnten, ist es jetzt auch gelungen, die Diabetes-Leitlinien, die von verschiedenen Fachgesellschaften rausgegeben werden, also von der Deutschen Diabetesgesellschaft oder von der Amerikanischen Diabetesgesellschaft oder eine europäische gibt es auch noch. Und in diese Leitlinien wurde jetzt aufgenommen, dass Mahlzeitenersatz durch Shakes eine empfehlenswerte Methode ist, um die Stoffwechseleinstellung von Patienten mit Diabetes zu verbessern, mit dem Ziel, die Remission zu erreichen.
Wow, was für ein großer Erfolg.
Ja, das war auch wirklich ein harter Kampf, aber jetzt ist es anerkannt und wird auch in der Wissenschaft wie auch in der Ärzteschaft immer mehr akzeptiert. Und die Patienten, die das einmal ausprobiert haben und merken, oh, meine Werte werden wieder besser und natürlich, ich habe eine Kleidergröße kleiner, aber das sind dann die Nebeneffekte, die schönen. Aber die Krankheit wird besser und die ganzen Beeinträchtigungen dadurch gehen zurück. Das sind die Haupteffekte.
Wie lange forschen Sie schon zu dem Thema an Ihrem Institut?
Ja, Lebensstiländerung ist unser Thema, seit quasi das WDGZ gegründet wurde, also seit über 15 Jahren jetzt.
Wow. Wenn wir über die Zusammensetzung sprechen, nochmal von Shakes, haben Sie vorhin schon aufgezählt, worauf man achten soll, was drin sein soll unbedingt. Gibt es Stoffe, wo Sie sagen, da Achtung, da vielleicht Finger weg, da mal drauf gucken, das ist besser, wenn es nicht drin ist? Weil Sie haben ja wahrscheinlich viele Shakes analysiert, denke ich mal, und können da vielleicht auch eine Empfehlung geben?
Ja, also nicht alles, was in so einer Dose angeboten wird, ist tatsächlich der Gesundheit zuträglich. Also wenn wir mit unseren Kursteilnehmern über Shakes gesprochen haben, haben wir immer gesagt, versuchen Sie was zu finden, was eben proteinreich und niedrig glykämisch ist. Bedeutet natürlich, wenn da nicht viele Kohlenhydrate drin sind, dass das auch nicht so, so süß schmeckt wie ein Milchshake. Mhm. Und viele haben dann gesagt, es ist ja gut, aber es schmeckt mir nicht so richtig. Ich hätte lieber was süßer ist. Das ist dann aber kontraproduktiv. Immer wenn etwas süß schmeckt, auch wenn das Zuckerersatzstoffe sind oder künstliche Süßstoffe, hat es im Körper den Effekt, dass Insulin ausgeschüttet wird oder eine insulinähnliche Wirkung hervorgerufen wird, was dann die ganze Kaskade der gestoppten Fettverbrennung und Fettanreicherung wieder auslöst. Von daher muss man sich in dieser Phase auch geschmacklich ein bisschen umstellen und von diesem immer süß ein bisschen wegkommen. Und erstaunlicherweise nach ein paar Wochen verändert sich auch der Geschmack. Mhm. Es wird dann alles sehr viel intensiver. Wenn man diese erste Phase der Kohlenhydratreduktion überstanden hat, dann hat man auch nicht mehr so viel Hunger tatsächlich. Und wenn man dann wieder etwas isst, was man vorher im Prinzip ständig zu sich genommen hat und es ist so richtig süß, dann ist es auf einmal sehr unangenehm. Und dann möchte man das auch gar nicht mehr so haben.
Ich denke gerade an meinen ersten Apfel nach dem ersten Fasten vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Das ist so ein Geschmackserlebnis, was man nie vergisst. Genau. Ne? Und ich weiß, das Zweite, was ich dann probiert hatte, war irgendwie, ich habe bei meinem Sohn dann mal von dem Eis probiert und da habe ich mich geschüttelt und gedacht, oh, was ist das denn? Das ist ja so süß.
Ja, das ist erstaunlich, wie sich der Geschmack umstellt. Also man kann sich wirklich antrainieren, immer süßer zu essen und man kann sich aber auch wieder abtrainieren und lebt dann genauso gut und weiß vielleicht dann so Genussmomente auch noch mehr zu schätzen.
Weil die dürfen ja danach dann auch wieder kommen, ne? Die Genussmomente. Also das ist ja ganz, ganz wichtig, weil was wäre ein Leben, was wäre Essen ohne Genuss?
Genau, also das empfehlen wir auch nicht, sich jetzt immer zu geißeln und zu kasteien, weil das ist kein Leben.
Mhm. Macht das denn Sinn für Menschen, die sagen, ach, so viel will ich jetzt gar nicht abnehmen oder so, ich glaube, so schlimm ist es gar nicht bei mir, zu sagen, ich ersetze nur eine Mahlzeit? Oder sagen sie, nee, dann ist das auch Quatsch, dann muss man das gar nicht erst anfangen?
Nee, es kommt immer drauf an, was man möchte. Also wenn man jetzt nur sagt, ich bin nächste Woche auf eine Feier eingeladen und möchte gerne in die Hose passen und ich brauche noch 1-2 Kilo weniger, dann geht die wieder gut zu. Dann ist es natürlich möglich, dass man so eine Kurzintervention macht, um das gesetzte Ziel zu erreichen. Oder wir sagen auch unseren Teilnehmern, weil die kommen dann oft und sagen, nächste Woche ist eine große Feier und was weiß ich, der runde Geburtstag vom Opa und da möchte ich doch natürlich auch mitessen und Torte haben und so weiter. Das ist natürlich möglich. Also wie gesagt, wir wollen ja nicht das Leben nicht mehr lebenswert haben, sondern man soll dann an solchen Tagen auch wirklich mitfeiern, mit allem, was dazugehört, aber kann dann eben im Anschluss zum Beispiel wieder eine intensivere Shake-Phase einführen, um das abzupuffern, was da an dem einen Tag dann eben mehr aufgenommen wurde. Und natürlich, man kann auch sagen, für mein Ziel ist es gar nicht notwendig, alle Mahlzeiten jetzt zu ersetzen. Ich mache dauerhaft eben statt Abendessen einen Shake. Tatsächlich kenne ich auch viele Personen, die sind gar nicht übergewichtig, aber die möchten einfach ihr Gewicht halten. Mhm. Und die arbeiten nach diesem Prinzip. Oder was ich auch häufig gemacht habe, wenn ich auf Dienstreise war. Dann sitzt man ja im Zug oder ist irgendwie sonst unterwegs und wenn man dann Hunger hat am Bahnhof, naja, was gibt's denn? Brezel, Pizzastand, Dönerladen vielleicht noch. Also auf jeden Fall immer kohlehydratreich und gut, es gibt mittlerweile auch Salatbars, aber das ist einfach unterwegs auch echt kompliziert.
Schwierig, immer, es ist immer schwierig, ja.
Ja, und wenn man sich dann das Pulver mitnimmt, irgendwie Wasser findet man unterwegs, also dann ist es auch ein ganz einfaches To-Go-Mittel, was dann noch gesund und sinnvoll ist.
Mhm. Wenn Sie eben gesagt haben, Ihre Teilnehmer, das heißt die Teilnehmer an den Studien, meinen Sie?
Ja, also sowohl Studienteilnehmer als auch Kursteilnehmer. Wir haben am WDGZ Kurse zu gesunder Lebensführung gegeben. Das waren, manchmal waren es Personen mit Typ-2-Diabetes, manchmal waren es Personen mit erhöhtem Diabetesrisiko, also die hatten noch keinen diagnostizierten Diabetes, waren aber übergewichtig, hatten metabolisches Syndrom und wollten eben ihre Gesundheit verbessern. Und da haben wir in 12-Wochen-Kursen eben die Teilnehmer begleitet, medizinisch begleitet und geschult und ihnen die wissenschaftlich evaluierten Methoden an die Hand gegeben, wie man eben durch Ernährung, durch Bewegung, wir hatten Motivationselemente eingebaut. Eine wichtige Komponente ist auch telemedizinische Begleitung. Das heißt, die Teilnehmer haben eine Waage bekommen und einen Schrittzähler. Und wenn die sich da draufgestellt haben, wurden die Daten nicht nur angezeigt, sondern auch zu uns ins Studienzentrum übertragen. Das heißt, bei den Telefoncoachings, die auch mit eingebaut waren, konnten wir dann im Gespräch, im Einzelgespräch auf die gemessenen Werte eingehen und die Teilnehmer haben natürlich mit uns vereinbart, was ist ihr Ziel, wo möchten sie hin und wir haben sie beraten, gecoacht, geschult, um diese Ziele zu erreichen.
Gibt es die Möglichkeit heute auch noch, wenn jetzt Teilnehmer, wenn jetzt Hörerinnen sagen, ach Mensch, das klingt ja gut, ich würde mich gerne da begleiten lassen oder an einer Studie teilnehmen oder so?
Ja, also tatsächlich gibt's es immer mal wieder, dass wir Teilnehmer für Studien suchen. Wir werden jetzt auch im Januar wieder eine neue Studie haben, die startet. Da kann man sich vielleicht auf der Seite des WDGZ mal informieren. Jetzt konkret diese Schulungskurse, die werden wir auch starten, aber da haben wir schon eine feste Gruppe. Aber sowas ist bei uns immer mal wieder im Programm. Das heißt, man kann uns einfach folgen und sehen, wenn wir dazu aufrufen.
Genau, wir werden den Link mal in die Shownotes setzen zum Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrum, zum WDGZ. Und da können sich die interessierten Damen dann mal erkundigen und vielleicht auf eine Liste setzen lassen.
Ja, wobei wir für die meisten Studien auch Herren suchen. Vielleicht hört ja der ein oder andere Herr hier auch zu.
Genau, dann natürlich gerne auch.
Wenn ich einmal einhaken darf, wir haben das durchaus häufiger, dass der Ehepartner unbeabsichtigterweise mit abnimmt. Wenn nämlich die Frau zum Beispiel bei uns im Kurs lernt, wie sie anders kochen kann und der Mann einfach mit isst, dann haben die uns häufiger schon berichtet, dass der Mann aus Versehen mit abnimmt, was natürlich,
ein positiver Nebeneffekt.
Gar nicht so ungewünscht war.
Sie haben zwei Bücher geschrieben. Eines heißt, wie Insulin uns alle dick oder schlank macht. Und das andere ist das neue Diabetes-Programm.
Genau.
Das sind jetzt die Themen, über die wir hier auch heute gesprochen haben. Welches Buch ist für wen?
Ja, also das neue Diabetesprogramm, das war das erste Buch, was wir geschrieben haben. Da haben wir im Prinzip die Inhalte unserer Kurse verschriftlicht, so dass jeder die Möglichkeit hat, also wenn man eben nicht bei uns teilnehmen kann, dass man sich einfach das Buch kauft und auf eigene Faust nachliest und dann dieses Programm durchführt. Das wird es jetzt in Zukunft auch als Weiterentwicklung geben in Form von einer App, die kommt jetzt gerade auf den Markt. Also, dass man nicht wirklich zu uns ins Seminar kommen muss, sondern eben über Buch oder App das in Eigenregie durchführen kann. Und das zweite Buch, wie Insulin uns dick oder schlank macht, da sind wir nochmal ein bisschen mehr auf die Hintergründe eingegangen, warum es auch in Deutschland so ist, dass so gerne Insulin so schnell verordnet wird für Diabetespatienten oder noch ein bisschen mehr haben wir versucht aufzuklären, wie die Zusammenhänge mit Insulin und Kohlenhydraten und Gewicht und Fettverbrennung ist. Also das geht noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Wer sich so für die Hintergründe interessiert, da wird das, was normalerweise in Forschungsberichten in Papern auf Englisch dargestellt ist, nochmal für den normalen Leser verständlich auf Deutsch dargestellt. Und das andere Buch ist wirklich so die konkrete Anwendung.
Super. Die konkrete Anwendung heißt auch, das kann ich mir auch holen, wenn ich jetzt sage, so, ich möchte das jetzt mit den Shakes wirklich mal machen. Ich möchte das jetzt mal durchziehen. Ich möchte die Kilos, die zu viel sind, auch jetzt loswerden. Dann habe ich da quasi die Anleitung dazu. Sehr schön.
Ja, das ist das Begleitbuch.
Frau Dr. Kempf, wir kommen schon an den Schluss jetzt hier, ich könnte noch lange mit Ihnen weiter plaudern. Fällt Ihnen noch was ein, was Sie noch mitgeben möchten? Von meiner Themenliste haben wir tatsächlich alles abgearbeitet. Noch einen abschließenden schönen Tipp fürs Loslegen, für die Motivation.
Ja, also wir hatten ja vorhin den Jojo-Effekt angesprochen und wie man am besten startet. Also das ist auch so eine Frage, die uns oft gestellt wird in den Kursen zum Beispiel, und dann versuche ich den Teilnehmern da Tipps mit an die Hand zu geben. Also ideal wäre natürlich aus medizinischer Sicht das Gewicht möglichst konstant zu halten, weil man dann auch negative Begleiterscheinungen wie zum Beispiel eine chronische subklinische Entzündung, die das Fettgewebe oft mit sich bringt, weil man das vermeiden kann. Im echten Leben ist es aber schon so, dass das nicht immer allen Teilnehmern gelingt. Und dann sind die so völlig frustriert und demotiviert, wenn sie dann doch wieder ein paar Kilogramm zugenommen haben. Aber das ist einfach nicht das Ende der Welt. Man hat dann jederzeit die Gelegenheit, wieder neu zu starten. Und deswegen raten wir den Teilnehmern, wenn sie es schaffen, stellen sie sich einmal in der Woche auf die Waage. Wenn sie dann sehen, ich bin jetzt doch über meine persönliche Grenze, die man sich setzen sollte, wieder hinausgeklettert, dann nicht zu lange warten, sondern wieder schnell einsteigen, wieder das Verhalten anpassen, Kohlenhydrate weglassen oder einen Shake einsetzen für eine gewisse Zeit, dann kann man das schnell korrigieren. Nutzen Sie die Fastenzeit und machen Sie einmal im Jahr eine Kur für ihren Stoffwechsel, um den wieder zu resetten und wieder gesund ins neue Jahr zu starten.
Das ist doch ein schöner Tipp zum Abschluss. Also nicht verzagen. Es ist nicht das Ende der Welt, wie Sie so schön gesagt haben eben. Man kann immer wieder auch neu beginnen und auch sich etwas, also wichtig ist ja wirklich Lebensstiländerung, die Lebensstiländerung hinzubekommen. Und eben gerade mit der Ernährung Mahlzeiten zu finden über den Tag verteilt, die eben wirklich Kohlenhydrat ärmer sind als das, was die meisten von uns so täglich zu sich nehmen.
Genau.
Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch, Frau Dr. Kempf.
Gerne.
Und wünsche Ihnen ja einen schönen Start in dieses wunderbare neue Jahr 2023.
Ja, wir hoffen, dass im neuen Jahr wieder rundherum auf der Welt alles besser wird.
In diesem Sinne. Vielen Dank.
Vielen Dank. Tschüss.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.